Hallo und herzlich willkommen bei der Sprechstunde, dem Gesundheits- und Präventionspodcast von und mit Dr. Philipp Michel. Dr. Michel ist Facharzt für Chirurgie und Experte für Ernährungs- und Sportmedizin sowie ärztlicher Leiter des Gesundheitszentrums MedPrevio in Rostock. Bei MedPrevio werden Menschen in Gesundheitsfragen aller Art behandelt, beraten und begleitet. In der Sprechstunde geht es um Ihre Gesundheit, insbesondere um Alltagsbeschwerden und Volkskrankheiten und natürlich auch darum, wie Sie diese am besten meistern oder vielleicht sogar heilen. In den Shownotes dieser Folge finden Sie Links zu Dr. Michels Sprechstunde und den Angeboten von MedPrevio. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Sprechstunde, dem Gesundheits- und Präventionspodcast von und mit Dr. Philipp Michel. Wir melden uns frisch und gesund aus der Sommerpause zurück. Seit der letzten Folge ist einige Zeit verstrichen. Ich bin hier wie immer mit Herrn Dr. Michel. Herr Dr. Michel ist Ernährungs- und Stoffwechselmediziner und ärztlicher Leiter des Gesundheits- und Präventionszentrums MedPrevio in Rostock. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten schon einige sehr interessante Folgen produziert, unter anderem zu den Themen Arthrose, Diabetes Typ 2, Fettleber, Bluthochdruck und gesundes Abnehmen. Heute soll es um ein Thema gehen, was sich allgemein etwas ernster anhört, um Krebserkrankungen und wie man dort unterstützen kann. Das wird sehr spannend, ich freue mich drauf und sage erstmal herzlich willkommen, Herr Dr. Michel. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Hallo Herr Thiel. Ja, nach dem Sommerurlaub geht es mir sehr gut. Also freue mich, dass wir wieder starten mit unserer Podcast-Reihe. Und das Thema Krebserkrankung liegt mir als aus der Sicht des Präventions- und Reha-Mediziners sehr am Herzen, weil ich glaube, dass doch viele Dinge gerade die Patienten selber in die Hand nehmen können. Und schauen wir mal, ob wir hier gute Tipps für die Betroffenen zusammenfassen.
Ich bin ganz sicher, dass das so sein wird. Ich hoffe es natürlich auch. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir uns in den vergangenen Podcast-Folgen sehr viel mit sogenannten Alltagsleiden und Volkskrankheiten beschäftigt haben. Hatte das auch schon gesagt. Wir haben irgendwo immer den Bogen geschlagen zu gesunder Ernährung, Sport und Bewegung, dass die der Schlüssel zu guter Gesundheit sind. Kann man das bei Krebserkrankungen grundsätzlich auch sagen?
Jein, beziehungsweise ja. Also ich muss vielleicht einmal eins vorneweg sagen, weil ja doch dazu auch viele Dinge irgendwie so durch die Presse geistern, durch die Informationsflut geistern. Es gibt ja doch einige, die sagen, mit Ernährung kann man vielleicht einen Krebs heilen oder sowas oder auch mit Bewegung und so weiter. Das können wir natürlich nicht versprechen. Das ist völlig klar, das geht nicht. Aber Sie können mit der richtigen Ernährung und auch mit Bewegung, gerade mit Bewegung und Sport, eben den Heilungsverlauf deutlich unterstützen. Und Sie können dann präventiv dafür sorgen, dass Krebserkrankung, wenn sie dann einmal aufgetreten ist, tatsächlich nicht mehr so häufig auftritt, also die erneute Erkrankung, das Rezidiv. Mhm. Und präventiv können Sie auch dafür sorgen, über die richtige Ernährung und Sport, also über ein entsprechendes Gesundheitsverhalten, dass tatsächlich grundsätzlich weniger Krebserkrankungen kommen können. Das ist eine relativ hohe Zahl sogar.
Also, dass man sein eigenes Risiko quasi vermindert.
Ja, dass man das eigene Risiko vermindert. Also, es gibt so eine Auswertung, ca. 8% der Krebserkrankungen sind tatsächlich durch fehlendes Gesundheitsverhalten verursacht. Und das ist, wenn man sich das überlegt, das ist ein Wahnsinn, was da an Leid eingespart werden könnte.
Ja.
Ja.
So. Okay. Also Krebserkrankungen werden ja in der öffentlichen Wahrnehmung immer so ein bisschen als endgültiges Urteil dargestellt. Ne? Es kriegt jemand Krebs und sieht sich dann in einer ausweglosen Situation, empfindet das manchmal auch als unfair. Wir können vielleicht heute auch noch mal kurz darüber sprechen, was das mental mit einem macht und wie man da vielleicht auch ein bisschen gegensteuern kann, gerade auch durch diesen Zusammenhang zwischen Körper und Geist. Weil ich sag mal, wenn es dem Körper gut geht, geht es dem Geist meistens auch gut. Also man kann da durchaus positiv Einfluss nehmen. Kommen wir erstmal kurz zu den klassischen Behandlungsmethoden, die Sie ja als Arzt auch kennen. Also es wird bei mir ein Tumor entdeckt. Was passiert denn da als erstes?
Naja, die Schulmedizin, also ich bin ja Schulmediziner, so klassisch chirurgisch ausgebildet, und insofern haben wir ja ein relativ klares Vorgehen dann in der Schulmedizin, was ich nach wie vor auch wunderbar und gut finde. Also erstmal muss natürlich rausgefunden werden, welche Art von Tumor ist das, wie groß ist der Tumor, wie weit fortgeschritten ist der Krebs. Hat er gestreut oder nicht? Das ist meistens relativ gut standardisiert. Das läuft dann ordentlich ab. Und dann sollte dann eben die in spezialisierten Krebszentren oder Behandlungszentren dann auch die Behandlung eingeleitet werden, die dann sehr häufig eine Operation bedeutet und oder vorher oder nachher eben Chemo, Radiochemotherapie und gerade also Bestrahlung oder medikamentöse Therapie. Und gerade bei der medikamentösen Therapie, also da ist ja in den letzten 10 Jahren, kann man schon sagen, ist dieses Thema Immuntherapie aufgekommen und wird ja immer weiterentwickelt. Das heißt, die Antikörpertherapie hat sich unheimlich entwickelt. Insgesamt muss man sagen, dass die Diagnose Krebs, Sie haben es ja angesprochen, es ist ja so eine Art Stigmatisierung, die dann
ja, genau.
jeder mit sich selbst auch vornimmt, so, oh Gott, jetzt kommt die Diagnose, ich habe Krebs, und auch so eine gewisse Apathie dann möglicherweise einsetzt, dass man sagt, ich kann jetzt gar nichts machen und so weiter und so fort, ich muss mich dem Gesundheitssystem, bin ich ausgeliefert, so, und das ist eben das, was ich versuchen möchte, auch unseren Hörern sozusagen mit an die Hand zu geben, nein, man kann viel machen, und Krebs ist eigentlich etwas, wenn Sie die Diagnose bekommen, es ist ein Hinweis dafür, dass Sie etwas machen, dass Sie aktiv werden sollen. Tun Sie was für die Gesundheit. Sie können vieles beeinflussen. Sie können ja das Wachstum des Tumors eben beeinflussen, hemmen tatsächlich. Nicht ganz unterbinden, aber Sie können den Wachstumsprozess hemmen mit der richtigen Ernährung, auch mit entsprechender Bewegung. Und Sie können vor allen Dingen die Nebenwirkungen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Nebenwirkungen der Therapie deutlich vermindern. Und damit das ganze Leid, was im Prozess, in dem Behandlungsprozess doch häufig eben auftaucht, ja, für den Betroffenen, können Sie eben vermindern.
So. Okay. Also wenn man einmal in diesem Kreis der standardisierten Behandlung drin ist, also ich sag mal, ich hatte jetzt einen Tumor, der ist operativ entfernt worden, dann wurde vom behandelnden Arzt vielleicht noch eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung angesetzt. Das sind Behandlungen, die Nebenwirkungen haben auf jeden Fall, das wissen wir alle. Und das ist, glaube ich, auch das, worauf Sie jetzt gerade angespielt haben. Wie können Sie denn dort außerhalb dieser standardisierten Behandlungsformen helfen, sei es durch Rat und Tat oder durch auch Ihre Dienstleistung hier im Gesundheits- und Präventionszentrum MedPreview?
Oh, viele Fragen. Also erstmal glaube ich, vielleicht mal so die Schulmedizin, was die Schulmedizin wirklich gut macht, ist diese Standardisierung in den Behandlungsabläufen etc. Das ist aber dann eben meistens operativ, medikamentös oder eben die Bestrahlung. Und die begleitende Behandlung über die Bewegung und Sport, über vielleicht körperliche Behandlung, Physiotherapie und über die Ernährung, die kommt meistens zu kurz, sowohl im stationären als auch im ambulanten Sektor. So, und ich glaube, dass es eben viel Sinn macht. Also es gibt viele Möglichkeiten, die man hat, auch im ambulanten Bereich Dinge zu verordnen, Heilmittel zu verordnen etc. Also für mich gehört beispielsweise dazu, wenn jemand eine Krebserkrankung, eine Krebsdiagnose bekommt, wenn die Behandlungsplanung gelaufen ist, dass man auch klar sagt, okay, wenn du jetzt nicht schon regelmäßig selber Sport treibst, ja, und dich viel bewegst, dann Verordnung Physiotherapie, Krankengymnastik oder Krankengymnastik am Gerät, einfach um ein medizinisches Aufbautraining schon mal vorauszuplanen, begleitend zur Chemotherapie, begleitend zur also zur Bestrahlung. Wir wissen, dass richtige Bewegung und Sport im Grunde genommen der wesentliche Faktor ist, um dieses Fatigue-Syndrom, das ist eben diese ganze Müdigkeit, Abgeschlagenheit, auch Depressivität, die häufig entsteht, um die gesamte Behandlung, dass Bewegung und Sport das Effektivste ist, was Sie machen können. So. Das ist ganz, ganz wichtig, und es ist natürlich auch, Sie sprachen ja von der Psychologie, also wie verhalte ich mich dann als Erkrankter? Ich kann das immer wieder nur sagen, über Bewegung und Sport komme ich in die Aktivität und habe auch so eine Art Selbstwirksamkeit. Wenn ich merke, dass es mir durch eigene Aktivität, durch körperliche Aktivität besser geht, durch das richtige Training, fühle ich mich selbstwirksam, unterstütze mich selber positiv. Mhm. Das kann ich machen. Also so ein Optimismus, den muss man auch trainieren und üben. So ist das, ja, das ist nicht jedem Gott gegeben. Sicherlich sind die Menschen unterschiedlich. Der eine ist grundsätzlich optimistischer als der andere. Aber es ist eben so, meiner Ansicht nach gehört ein gutes und begleitetes Sport- und Bewegungsprogramm zwingend dazu, zur Diagnose Krebs. Okay. So, idealerweise sogar vor der Behandlung schon. Also gerade für die Menschen, die sich sonst nicht bewegt haben oder, also Bewegung heißt für mich immer so ein bisschen Radfahren, spazieren gehen etc. Und Sport heißt für mich Schwitzen, also Anstrengung, körperliche Anstrengung. Beides ist sehr positiv.
Stichwort Muskelpflege.
Stichwort Muskelpflege, ganz genau. Also so, ich würde ganz gern bei diesem Thema nochmal bleiben, weil das so wichtig ist.
Sehr gerne, ja.
Das Thema Training und Bewegung. Und weil viele wissen eigentlich gar nicht, warum ist das denn so gut? Warum ist Training und Bewegung so gut für unsere Gesundheit? Warum ist Training und Bewegung so wichtig bei chronischen Erkrankungen? Denn Krebs ist nichts anderes als eine chronische Erkrankung. Ich kann immer wieder nur sagen, es gibt viele andere Erkrankungen, die viel schneller zum Tod führen als eine Krebserkrankung. Statistisch gesehen werden ja mehr als die Hälfte der Krebserkrankungen geheilt mittlerweile durch die Möglichkeiten, die wir haben. Es dauert halt, aber Krebs ist eine chronische Erkrankung. Hm. Und wenn Sie eine, nehmen wir mal die Diagnose Herzschwäche, Fachbegriff Herzinsuffizienz, ja, wird in 4 Stadien eingeteilt. Herzschwäche Grad 3 führt innerhalb von 2 Jahren schneller zum Ableben als statistisch gesehen Krebserkrankung.
Okay.
Ja, und da denkt bei, bei Herzschwäche denkt man, naja, wer hat schon immer ein kräftiges Herz und so weiter und so fort. Aber bei Krebs hat man sofort diese Stigmatisierung. Man denkt, ne, man denkt, oh mein Gott, das Leben ist zu Ende. Das ist nicht zu Ende, sondern es ist eben, es kommt natürlich dann häufig auf einen, auf den Betroffenen eine schwere Behandlung zu, haben wir ja besprochen, aber man kann eben viel machen. Mhm. Und ein Thema, jetzt wieder zurück zum Sport, ist Sport und Bewegung. Und wir wissen heute, dass durch Sport und Bewegung wir im Grunde genommen einen hormonellen Prozess in Gang setzen. Also es bilden sich, wenn Sie sich bewegen, wenn Sie Sport treiben, bilden sich die sogenannten Myokine. Das sind Gewebshormone, die von den Muskeln und von den Gefäßen, von den NOT-Zellen ausgeschüttet werden. Wir haben mittlerweile über 600 Myokine sind beschrieben worden. Und diese Gewebshormone, die entstehen bei Training, die hemmen, die unterstützen das Immunsystem, die hemmen das Krebswachstum, die fördern positive Denkprozesse, Stichwort Depression, ja, die verbessern den Tag-Nacht-Rhythmus, verbessern das sogenannte vegetative Nervensystem, Thema Verdauung ist ganz häufig eingeschränkt, also verbessern die Verdauung und so weiter und so fort, also wenn Sie nicht sich bewegen und nicht Sport treiben, dann haben Sie diese Wirkung nicht. Und es gibt kein Medikament der Welt, was diese Wirkung, diesen Cocktail, diesen Gesundheitscocktail an Gesundheitshormonen ersetzen kann. Das macht eben nur Sport und Bewegung. Deswegen, ich lege jedem ans Herz, dass er, wenn er die Diagnose Krebserkrankung bekommt, eigentlich egal welche Krebserkrankung, die Möglichkeiten zu nutzen für Bewegung und Sport, die es gibt. Und das ist sehr umfangreich. Und wenn man lange keinen Sport gemacht hat und sich selber nicht fit fühlt dafür, dann eben mit Begleitung. Dann in ein gutes Sportstudio, ja, mit einem guten Trainer, wo man sich wohlfühlt. Oder, und das hatten Sie ja anfangs auch gefragt, was machen wir hier in unserem Center? Wir haben ja Sporttherapeuten, Physiotherapeuten. Unser Schwerpunkt ist die medizinische Trainingstherapie. Naja, dann Rezept vom Arzt holen, ist egal, Orthopäde, Hausarzt, Internist, die können Krankengymnastikrezept ausstellen, die können auch ein Rezept für begleitende Behandlungen ausstellen. Also häufig ist es ja nicht nur die Bewegung, sondern es sind dann auch körperliche Beschwerden. Manche Menschen haben ja nicht nur Krebs, sondern die haben dann auch eine Arthrose oder sowas. Die können anfangs gar nicht so richtig, kommen die in Schwung. Und dann ist es einfach super, wenn man einen Physiotherapeuten und einen Trainer und ein Sportstudio in einer Hand hat. Mhm. Und das ist so der Schwerpunkt, den wir vielleicht auch bieten können, dass wir das alles aus einer Hand machen. Zusätzlich kommt dann die Ernährung noch dazu, da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal hin.
Da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Ich würde aber gerne bei dem Thema Bewegung nochmal einhaken, weil es ja, habe ich zumindest so in meinem Bekanntenkreis gehört, also gibt es ja auch Leute, die vielleicht schon mal eine Krebserkrankung hatten, dass allgemein dieser Aberglaube, möchte ich es mal nennen, herrscht, dass wenn man sich zu viel bewegt oder die falschen Bewegungen macht oder so, dass man das Krebswachstum dadurch noch anregt. Also das habe ich schon relativ häufig gehört und da wollte ich gerne nochmal drauf eingehen. Gibt es denn bestimmte Bewegungsformen, die man vielleicht vermeiden sollte, oder ist das generell Quatsch?
Bewegung ist gut, Punkt.
Gut.
Ja, und das Schlimmste, was Sie machen können, wenn Sie diese Diagnose Krebs haben, ist, sich nicht zu bewegen. Hm. Das ist das Schlimmste.
Okay. So.
Natürlich, keine Maßnahme ist ohne Nebenwirkung, sage ich jetzt mal so. Aber die Nebenwirkung von Sport kann Muskelkater sein, können natürlich auch mal muskuläre Beschwerden sein. Aber dass sie damit die Ausbreitung des Tumors fördern, nein, das ist überhaupt nicht so.
Das ist eine ganz wichtige Botschaft.
Ja, und worauf man achten muss, ganz klar, ist, dass man sich nicht überlastet. Also ich würde niemandem empfehlen, wenn er die Diagnose Krebs bekommt, wie ein Wahnsinniger jetzt loszulegen und Sport zu treiben. Das bringt gar nichts. Aber so als Grundsatzempfehlung, jeden Tag 5000 Schritte. Mhm. Bewegung abdecken und 2 bis 3 Mal die Woche Muskelpflege. Und wenn es Ihnen nicht gut geht, wenn Sie also gerade vielleicht in der Chemotherapie sind etc., natürlich, dann wird es schwieriger, ein ordentliches Krafttraining zu machen. Ein Krafttraining sollte dabei sein. Aber dann macht man eigentlich, dann geht man eben vielleicht nicht 2 Mal die Woche intensiv, sondern dann macht man 3 oder 4 Mal nur eine Viertelstunde. Hm. Und geht dann an einen Platz seiner Wahl, wo man sich gut betreut fühlt, entweder in einem guten Studio oder man macht das zu Hause. Das ist so ein bisschen typenabhängig. Es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss das für sich selber rausfinden, was man selber gerne mag. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man ja, sich aufgehoben fühlt. Das Beste ist immer das, was man auch macht.
So. Ja, natürlich. Klar. Mhm. Also ich glaube, das ist generell die wichtigste Aussage dabei, dass man sich damit wohlfühlt mit den Maßnahmen, die man dort selber vornimmt, weil man soll es ja auch gerne tun. Ne? Das hat ja irgendwo auch mit der inneren Motivation etwas zu tun. Aber wichtig auf jeden Fall die Aussage, die ich gern abgeklärt haben wollte, dass Bewegung auf jeden Fall nicht förderlich ist für Tumorwachstum, sondern eher umgekehrt. Also dass es was Positives absolut. Ist. Ja. Sie hatten es gerade vorher schon angesprochen, deswegen würde ich das Thema Ernährung auch gerne noch aufgreifen. Ja. Wir alle wissen ja sicherlich, oder ich hoffe es zumindest, dass viele Leute es wissen. Wenn nicht, klären wir heute damit auch auf, dass bestimmte Ernährungsgewohnheiten vielleicht auch krebsförderlich sind. Wenn man jetzt, also wenn das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist und man hat einen Tumor, wird behandelt, wie kann man ernährungstechnisch dort unterstützen, um die Behandlung zu verbessern?
Ja, das ist eine große Frage. Ich würde da vielleicht einmal den Einstieg so wählen. Also ich mache ja jetzt seit 15 Jahren hier Ernährungstherapie, Stoffwechseltherapie und wir haben viele Patienten, die doch immer wieder zu uns kommen und sagen, ja, ich habe jetzt Krebs oder ich hatte Krebs und mir wurde gesagt, Sie können essen, was Sie mögen. So einfach. Das ist jetzt das Wichtigste. Essen Sie, was Sie mögen.
Tatsächlich?
Und, ja. So, wenn Sie eine Torte sehen, dann essen Sie die oder und so weiter. Machen Sie es sich schön. Und ich kann Ihnen nur sagen, das ist Quatsch. Natürlich sollten Sie gutes Essen genießen. Aber gutes Essen heißt ja nicht Torte die ganze Zeit oder die Gewohnheiten weiterführen, sondern meine Empfehlung ist einfach, sich zu informieren, was ist denn jetzt aktuell, also auch aus schulmedizinischer, wissenschaftlicher Sicht, was sind denn so die Vorgaben, was sollte denn eine gesunde Ernährung beinhalten? Weil es ist ja auch ganz klar, was brauchen Sie denn, wenn Sie eine Krebserkrankung haben oder was brauchen Sie, wenn Sie eine schwere Behandlung bekommen, Operation, Chemo, Radiotherapie? Ihr Körper muss regenerieren, ja, der muss sich erholen. Hm. Und dann braucht er natürlich die essentiellen, die wichtigen Nährstoffe, die man braucht. Wir sind, das ist, und das ist ganz klar, dass Sie sich dann gesund ernähren sollten. Und Wir haben ja schon über gesunde Ernährung gesprochen etc. Ich will jetzt nicht das alles wieder aufrollen, aber meine Empfehlung ist einfach, also aus meiner Sicht die beste Empfehlung, wo Sie alles finden dazu, ist die sogenannte Logikost, L-O-G-I, kommt aus dem Englischen, ist die Ernährungsmethode der Harvard University, die damals von den Ernährungswissenschaftlern, die schon sind alte Empfehlungen, 20 Jahre alt, das ist die Basis für die, ja, die haben damals die Basis entwickelt für das, was optimal für unseren Stoffwechsel, für den menschlichen Stoffwechsel passt an Ernährung. Ja. Diese Methode wurde dann immer wieder so ein bisschen verfeinert, aber die Basis ist eigentlich geblieben, weil wir sind ja weiterhin auch Menschen geblieben. Also, ja, da, so, also die Logi-Methode kann ich nur empfehlen hier in Deutschland. Der Professor Worm ist der Hauptvertreter, der das Ganze hier so auch mit vielen Büchern unterstützt, dazu sehr viel geschrieben hat und so weiter und so fort. Und der Kern dieser Methode ist eigentlich, dass man sich so ernähren sollte, dass man möglichst geringe Blutzucker und geringe Insulinschwankungen hat.
Also Spitzen vermeiden sozusagen.
Spitzen vermeiden, genau. Also insgesamt weniger Zuckerreiches, weniger Kohlenhydratreiches, weil das alles dazu führt, dass wir Blutzuckererhöhungen haben und im Nachgang Insulinerhöhungen haben. Und wenn Sie jetzt sind wir ja bei dem Thema Krebs, wenn Sie jetzt überlegen, dass jeder Krebs, egal welche Krebsform Sie nehmen, ernährt sich ausschließlich von Zucker.
Wahnsinn.
Ja, dann ist es doch völlig klar, dass ich mich als Mensch auch darum kümmern sollte, dass ich weniger Zuckerreiches und weniger Kohlenhydrate esse.
Gilt das für alle Zuckerarten, also auch für Fruchtzucker?
Ja, alles. Ist egal, kommt im Körper so an, also wird dann irgendwann verstoffwechselt zu Glucose, die dann in den Körper reingegeben wird. Unser Körper produziert ja ohnehin schon immer Zucker.
Ja.
So, ne, um quasi die lebenswichtigen Organe bzw. Gehirn auch am Laufen zu halten und so weiter. Wir brauchen keinen Zucker von außen extra. Tendenziell völlig unnötig, ist nicht essentiell, Kohlenhydrate etc. Und insofern, also dann zu sagen, Mensch, iss doch, was du dir wünschst, iss ein Stück Torte, ja, damit du es dir mal schön machst, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, und insofern kann ich nur sagen, es macht Sinn, sich um gesunde Ernährung zu kümmern. Für mich ist die Logi-Methode aktuell die sinnvollste und beste Variante. Das ist für mich auch keine Diät, sondern es ist einfach eine gute Ernährung. Und die ist, das ist ja eine schmackhafte Kost. Ich glaube, Sie selber haben es ja auch kennengelernt.
Ich habe es kennengelernt,
und,
auf jeden Fall, ja.
Und es ist, ich hoffe, Sie fühlen sich damit jetzt nicht. Also meine Erfahrung ist so, dass die meisten Patienten, die zu uns kommen, damit eigentlich recht gut durch den Alltag kommen und sich wohlfühlen und fit fühlen. Natürlich muss auch ein Stück Torte mal drin sein, das ist überhaupt keine Frage, aber ja nicht ständig.
Also ich kann da auch, wenn es jetzt nur mittelbar zum Thema passt, vielleicht ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich habe ja dieses Leberfastenprogramm hier auch mitgemacht, habe meine Ernährung umgestellt, vielleicht nicht ganz so konsequent, wie ich es mir anfangs vorgenommen hatte, aber ich habe tatsächlich es schon geschafft, bestimmte schlechte Angewohnheiten wie die abendliche Nascherei dadurch abzulegen, weil es passiert tatsächlich etwas mit dem Körper. Also man merkt, dass man auf bestimmte Sachen dann einfach nicht mehr so viel Lust hat. Und das Gute ist ja, also das ist jetzt auch die Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer, sich mit dieser Logi-Methode einfach mal zu beschäftigen, dass es so viele wirklich leckere, schmackhafte Alternativen gibt, auf die man zurückgreifen kann, sodass einem quasi, es muss ja nicht immer die Nascherei sein, aber dass einem zum Beispiel auch die klassische Abendbrotstulle oder was das auch immer sein mag, nicht unbedingt fehlt, sondern dass es auch da Alternativen gibt, mit denen man die ersetzen kann. Ich würde jetzt aber gern nochmal auf was anderes zurückkommen, und zwar auch nochmal zum Thema Ernährung. Sie haben so zwischendurch mit eingeworfen, dass es eigentlich egal wäre, welche Krebsart man nimmt. Gibt es vielleicht doch Unterschiede? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Krebsform hat, die irgendwo mit dem Verdauungstrakt zu tun hat, ob das jetzt der Magen ist oder die Bauchspeicheldrüse, Leber, Darm, glaube ich, ist ganz weit verbreitet. Also bei den Krebsarten in Deutschland ganz weit mit vorn. Gibt es da vielleicht noch Differenzierungen, die man machen müsste bei der unterstützenden Ernährung?
Naja, also Sie müssen natürlich immer gucken. Also grau ist alle Theorie, sagt man. Natürlich würde ich jetzt grundsätzlich Logi empfehlen. Mhm. So. Aber dann ist es ja so, dass durch die Therapie, durch den Krebs, je nachdem, wo er liegt, Magen-Darm-Trakt haben Sie gerade angesprochen, dass dann im Verlauf Nebenwirkungen auftreten können, Unverträglichkeiten auftreten können etc. Das heißt, dann heißt es vielleicht, ja, Eier sind gesund, aber ich kann sie überhaupt nicht essen, weil ich kriege davon Blähungen, ich kriege davon Magen-Darm-Schwierigkeiten und so weiter. Da muss man natürlich ein oder zwei Schritte zurückgehen und dann irgendwann da landen, wo es was vielleicht dann nur beim Haferbrei. Mhm. Ja, Porridge ist beispielsweise so eine, ja, ist ja dieser gekochte Haferbrei, ist eine vielleicht nicht das Leckerste für alle, aber es ist eine wunderbare Grundkost, die eigentlich fast immer geht. Mhm. Ja, das ist immer so ein Darmwunder, sage ich immer. Ja, wenn nichts mehr geht, der gekochte Haferbrei ist einfach super. Ne? Sie sprachen Magen-Darm-Erkrankungen, also Magen-Darm-Krebserkrankungen an. Da tritt das natürlich häufiger auf, dass ich Magen-Darm-Nebenwirkungen habe. Hm. So, ne? Ob nach einer Operation, wenn ein Stück des Darms entfernt worden ist, oder ob durch die Bestrahlung, ob was es auch immer da so gibt, ob durch die Chemotherapie die Darmmotilität gestört ist. Das ist dann häufig so, dass man ausprobieren muss, was geht und was geht nicht.
Darf ich da kurz einhaken? Motilität, was bedeutet das?
Beweglichkeit des Darms.
Okay,
ja. Ist ja eine wichtige Darmfunktion. Der Darm ist ja im Prinzip, ich versuche immer so zu erklären, der Darm ist ja wie ein Gartenschlauch mit verschiedenen Schichten. Und mit die wichtigsten Schichten auch für die Darmfunktion sind die Muskelschichten, eine Längs- und Querschicht. Mhm. Ja, und wenn die Muskeln nicht ordentlich arbeiten, naja, dann transportiert eben der Darm den Brei nicht, den Darminhalt nicht ordentlich, und dann haben sie Verdauungsschwierigkeiten, mhm, was ja häufig dann tatsächlich ein typisches Merkmal ist oder eine typische Nebenwirkung der Krebstherapie. Mhm. Und insofern ist das eben auch, dass man unterstützend die Motilität, die Beweglichkeit des Darmes fördert,
ja,
mit Ballaststoffen und so weiter. Aber ich glaube, das führt in den Details zu weit. Ich glaube, grundsätzlich als Info, mit Logi sich zu beschäftigen, macht einfach Sinn. Und dann sich aus, wenn man eine grundsätzliche Vorstellung hat davon, was ist die richtige Kost, Gemüse, eiweißbasiert, auch die richtigen Fette, weniger Zucker, Kohlenhydrate, dann sucht man sich das raus, A, was einem schmeckt, und B, was man verträgt. Und dann hat man ja aber erst das große Ganze klären, dass man eine Vorstellung hat, was sollte es sein, und dann im zweiten Schritt, was passt zu mir. Nichts anderes machen die meisten Menschen auch wenn sie keine Krebserkrankung haben, denen empfehle ich auch Logi. Aber natürlich mag nicht jeder, sag mal, Eier sind gesund, aber nicht jeder mag Eier oder isst Eier. Hm. Ja, und wenn sie dann auch in Richtung vegan, vegetarisch gehen, dann wird ja sowieso was gestrichen vom Speiseplan, aber auch. Ja, also es ist, das große Ganze muss klar sein, Logi, und dann kann ich an mich selbst anpassen. Und dann würde ich gerne noch eins sagen zum Thema Ernährung, weil wir sind ja nicht nur, also viele Menschen haben ja nicht nur den Krebs, sondern eben andere Erkrankungen. Krebs ist ja hauptsächlich tatsächlich eine Erkrankung des eher höheren oder der zweiten Lebenshälfte. Heißt, die Menschen in der zweiten Lebenshälfte bringen dann ja auch andere Sachen mit, wie Arthrose hatten wir angesprochen schon, Diabetes, Übergewicht und so weiter und so fort. Und das sind ganz häufig Erkrankungen, auch chronische Erkrankungen, die eben dazu führen, dass der Krebs definitiv nicht besser behandelbar ist.
Ja.
Dann nehmen sie Medikamente schon ein, Nebenwirkungen der Medikamente etc. Und da kann ich nur sagen, auch da kann die Ernährung natürlich weiterhelfen. Sie hatten ein Thema angesprochen, das ist das Thema Leberfasten. Das ist ja ein Diätprogramm, was wir hier viel durchführen. Und eine ganz, ganz häufige Erkrankung in Deutschland ist die Fettleber. Dazu haben wir ja auch schon extra einen Podcast gemacht. Ja. 30% aller Menschen sind betroffen. Das heißt also, auch mindestens 30% aller Menschen mit Krebserkrankungen haben ja schon eine Fettleber. 10% aller Menschen haben Diabetes in Deutschland. Das heißt, 10% aller Krebserkrankten haben auch einen Diabetes in der Vorgeschichte. Das heißt, und ich kann ja die Fettleber hervorragend behandeln mit dem Leberfasten. Hm. Und ich weiß, dass die Fettleber, wenn ich eine Fettlebererkrankung habe, dass die mein Immunsystem schwächt. Genau das brauche ich aber bei einer Krebserkrankung. Und insofern würde ich immer sagen, es macht total Sinn, nicht nur bei der Krebserkrankung stehen zu bleiben. Klar, das muss ein klares Behandlungsschema sein, aber dann eine gezielte Ernährungstherapie zu gucken, besteht eine Fettleber, besteht ein Diabetes, und dann den Schritt zu machen, okay, jetzt kann ich vielleicht das Leberfasten machen, um die Fettleber zu behandeln, um den Diabetes in den Griff zu kriegen, weniger Medikamente zu nehmen, vielleicht das ein oder andere Kilo noch zu verlieren, also im Fettbereich, nicht im Muskelbereich. Und dann komme ich so ganzheitlich eben wesentlich weiter. Und das ist dann mehr der Schlüssel meiner Ansicht nach, dass man nicht sagt, ach, ich ergebe mich jetzt der klassischen Schulmedizin hin und lasse die Chemotherapie alles über mich ergehen. Und dann gucke ich nach 6 Monaten erstmal, wenn es mir ein bisschen besser geht, nach anderen Sachen. Sondern nein, Krebs ist das Signal dazu, mit seinem Körper anders umzugehen, vielleicht auch ein anderes Gesundheitsverhalten insgesamt an den Tag zu legen und dann damit einzusteigen.
Also
direkt parallel zur schulmedizinischen Behandlung. Ich weiß, dass es viel verlangt ist, aber meiner Ansicht nach ist der häufigste Fehler zu sagen, ich gebe mich dem Ganzen hin und jetzt lasse ich alles andere erstmal fahren und konzentriere mich nur auf die Chemotherapie.
Was ich noch mal wissen wollte, Herr Dr. Michel, und zwar haben wir jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie man sich verhalten sollte, wie man unterstützen kann, ernährungstechnisch, bewegungstechnisch und auch mit Sport, wenn man bereits eine diagnostizierte Krebserkrankung hat und quasi die standardisierte schulmedizinische Behandlung in Anführungsstrichen über sich ergehen lässt, dass man das also nicht wirklich über sich ergehen lassen muss, sondern dass man auch wirklich etwas tun kann. Das ist die gute Botschaft dabei. Worüber ich gerne noch mal sprechen wollte, war, was kann ich dann präventiv tun? Also Sie haben es ja teilweise schon angedeutet, all die Sachen, die man dann tut, wenn man schon diesen berühmten Schuss vor den Bug bekommen hat. Achtung, da passiert was mit meinem Körper. Was kann ich tun, um vielleicht gar nicht erst Krebs zu bekommen? Wohlgemerkt, es gibt keine Garantie, aber wie kann ich mit meinem Verhalten positiv darauf einwirken?
Ja, also im Grunde genommen ist es relativ einfach. Wir haben es schon gesagt. Also es gibt ja die wirklich in meinen Augen wichtigsten oder besonders wichtigen Faktoren zur Vermeidung von Krebserkrankungen sind das Thema Sport, Bewegung plus Ernährung. So, und die Empfehlungen, die konkreten Empfehlungen dazu sind recht einfach. Jeden Tag Bewegung, die 5000 Schritte haben wir schon genannt.
Ja.
Also besser sind 7000, noch besser sind 10.000. Es gibt ja wirklich interessante Untersuchungen dazu, dass die Menschen, die sich bewegen, viel bewegen. Also es geht nicht um viel Sport, es geht um Bewegung.
Also spazieren gehen, Fahrradfahren etc.
Spazieren gehen, Fahrradfahren. Also die aktiven Menschen kriegen einfach weniger Krebs. Punkt. Nicht nur weniger Krebs, sie kriegen auch weniger Herzinfarkt, die kriegen weniger Diabetes und so weiter und so fort. Diese ganzen Sachen. Die einfachste Maßnahme, jeden Tag Bewegung. Und wenn sie abends auf ihren Schrittzähler, auf ihr Handy, auf ihre Smartwatch oder was es auch immer alles gibt, gucken und da stehen eben nur 3000 Schritte drauf oder weniger, naja, dann mal los. Dann gibt es noch einmal den Gang, eine halbe Stunde. So. Und meine Großmutter hat immer gesagt, dann noch einmal um Pudding, also einmal ums Karree gehen. Vielleicht geht man auch zweimal um Pudding, also zweimal ums Karree. Es gibt keine, meiner Ansicht nach, keine andere Gesundheitsmaßnahme, die so wichtig ist, also oder auch die so gut untersucht ist. Über viele Jahrzehnte an großen Bevölkerungsstudien sozusagen. Also Bewegung jeden Tag. Dann zweimal die Woche Muskelpflege. Wir sind dafür gebaut, dass wir Kalorien über körperliche Arbeit verbrennen.
Ja.
Um es mal ein bisschen technischer auszudrücken. Ja, es gibt tatsächlich auch so eine Bezeichnung, das mittlere kalorische Äquivalent aus der Sportmedizin. Gibt es Berechnungen dazu, was ist optimal, wie viele Kalorien sollte ich verbrennen über körperliche Arbeit, zusätzlich zur normalen Bewegung.
Okay.
Ja. Und die Dosis, die optimale Sportdosis ist dann eben 2 bis 3 Mal die Woche. Sie brauchen nicht viel mehr. Und wenn Sie ein modernes Sportstudio haben, also wenn, ich versuche immer unseren Patienten so zu erklären, wer jetzt seinen Sport hat, den er gerne treibt und den er regelmäßig macht, ja, wunderbar. Surfen, Paddeln, sonst was, ja, können Sie gerne machen. Wenn Sie da ins Schwitzen kommen, ist das super. Aber wenn Sie nichts haben, und das geht vielen so, die eben nicht leidenschaftlich irgendwie für eine Sache brennen, dann machen Sie einfach, suchen Sie sich ein gutes Studio und zweimal die Woche, wenn Sie knackig trainieren, knackig heißt für mich, ich gehe ins Studio, ich trainiere an guten Kraftgeräten und Beweglichkeitstraining sollte auch meiner Ansicht nach dazugehören, Flextraining, dann bin ich ja in 40 Minuten durch. Hm. Ja, diese Zeiten, wo man jetzt stundenlang auf dem Ergometer, auf dem Fahrrad sitzt und stundenlang Krafttraining macht und so weiter und so fort mit Pausen und so weiter, die sind vorbei. Knackiges Training heißt aber auch, ich habe mich angestrengt, ich merke das hinterher, ich bin erschöpft. Und ich mache hinterher eine Pause von 1-2 Tagen. Mhm. Also Regenerationspause nennt
man das. Das ist auch wichtig, ne?
Das ist wichtig. Ja. Gerade für die Krebspatienten, um den Bogen mal wieder zurückzuhaben, unheimlich wichtig. Mhm. Das ändert sich natürlich auch im Verlauf der Behandlung. Manchmal kann man dann vielleicht für eine Woche tatsächlich nichts machen, aber dann muss es eben nicht die 40 Minuten intensiv sein, sondern dann sind es eben nur 10 Minuten leicht. Mhm.
Und dann, das kann man ja aufbauen sicherlich.
Und ne? Das kann man dann aufbauen. Deswegen ist es so wichtig, eben auch ein bisschen einen guten Trainer oder Physiotherapeuten zu haben. In dem Fall ist auch meine Empfehlung, dass man unter der Behandlung einfach das rezeptiert, Termine machen.
Ja.
Ja, das hilft einem ja manchmal auch durch den Alltag, dass man sagt, oh, ich habe meinen Physiotermin, da gehe ich hin. Ne? Ich habe ja, zwar keine Lust, aber doch, den Termin halte ich. Ich komme raus von zu Hause und da gehe ich hin und der hilft mir weiter, der bewegt sich mit mir, der zeigt mir, was geht.
Ist auf jeden Fall hilfreicher, als wenn man sich da alleine strukturieren muss, wenn man es ganz alleine macht. Ne? Aber dafür sind Sie ja auch da mit Ihren Dienstleistungen. Da wollte ich nochmal fragen, weil ich es vorhin vergessen hatte tatsächlich. Wo findet sich denn ein Krebserkrankter mit all den Sachen, die er noch zusätzlich tun kann, über die wir heute gesprochen haben, in unserem Gesundheitssystem wieder? Wird das von den Kassen unterstützt? Gibt es da tatsächlich Kassenleistungen für diese begleitende Behandlung?
Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, sich von den Kassen unterstützen zu lassen. Es gibt nur leider kein typisches, in dem Sinne Krebsbewegungsprogramm. Ja, wo der Hausarzt sagt, jetzt stelle ich dir mal ein Rezept aus und dann hast du für die nächsten 3 Monate im Rahmen deiner Behandlung hast du eine Bewegungstherapie und eine Begleitung. Das gibt's nicht. Das ist schade, aber es ist so. Dafür gibt es dann Möglichkeiten, Krankengymnastikrezepte auszustellen oder Krankengymnastik am Gerät. Das ist eine andere Form von, noch eine etwas intensivere Form von Bewegung. Oder es gibt Kurse, die man machen kann, die aber nicht Antikrebskurse sind in der Regel, sondern das ist dann eben ein Kraftausdauerkurs, den wir hier auch machen. Das ist ein super Trainingskurs zum Einstieg. Ja. Also ich will mal so sagen, es gibt viele Möglichkeiten, die Kassen übernehmen sehr viel gerade zu Beginn und irgendwann ist man in der Eigenverantwortung. Das ist aber auch ganz klar, meiner Ansicht nach, das ist auch in Ordnung so, aber über 2-3 Monate sollte eigentlich das möglich sein, dass man begleitet wird, dass es auch was Rezeptiertes gibt, dass man auf jeden Fall eine gute Unterstützung durch die Kasse bekommt. Und es macht dann natürlich Sinn, an einen Ort zu gehen oder in eine Einrichtung zu gehen, wo man vielleicht auch die Tipps dafür bekommt. Was ist denn jetzt das beste Rezept?
Ja.
Für mich. Wie verlängere ich das dann? Wer verlängert das dann? Was kann ich noch machen? Thema Ernährung. Hm. Ja, wie baue ich das möglichst einfach ein in mein, ich nenne es jetzt mal Reha-Programm im ambulanten Bereich, also wenn ich jetzt in der Häuslichkeit bin.
Ja.
So, ne, sodass ich Schritt für Schritt an die Hand genommen werde und begleitet werde. Und das ist.
Das tun Sie natürlich auch hier bei MedPremium.
Ja, das ist, glaube ich, schon das, was uns unterscheidet von vielen anderen Einrichtungen, dass wir sind ja, kommen ja, ja, wir haben einen großen Reha-Betrieb, wir haben eine große Ernährungsberatung, Ernährungstherapie hier bei uns, also meine Praxis, und wir versuchen das eben zusammenzubringen, und zwar so zusammenzubringen, dass die Menschen im Alltag das umsetzen können. Also nicht irgendwo dann auf Reha fahren, da mal 3 Wochen, das ist auch schön, man kommt raus. Aber nach den 3 Wochen, was ist denn dann? Ja, es geht ja eigentlich darum, dann nicht nur vielleicht während der Chemotherapie, während der Behandlung was zu ändern, sondern das dann auch als Chance zu sehen und dauerhaft was mitzunehmen für sich. Dass ich wirklich auch was mitnehme und möglicherweise ja, einfach gesünder rauskomme. Ja. Denn das darf man nicht vergessen, Krebserkrankungen, die Gefahr, auch selbst wenn der Krebs gut behandelt wurde und meinetwegen die OP erfolgreich war, alles raus ist, Darmkrebs hatten Sie angesprochen, ja, war keine Streuung und so weiter, immer die Gefahr, dass es wieder auftritt. Wir haben ja dann auch, von Heilung sprechen wir ja erst, wenn 5 Jahre rum sind. Da gibt es ja diesen etwas komischen Begriff der 5 Jahre Überlebensrate, der aber immer noch gültig ist. Nach 5 Jahren sagt man, wenn dann nichts aufgetreten ist, wenn die Nachsorge in Ordnung war, dann gilt der Krebs als geheilt.
Ja.
Trotzdem, ein Mensch, der einmal an Krebs erkrankt ist, hat immer ein höheres Risiko, nochmal zu erkranken.
Ja.
Deswegen, klar, es bleibt dauerhaft, bleibt die Empfehlung Bewegung. Jeden Tag über 5000 Schritte, 2x die Woche Muskelpflege, richtige Ernährung, Logi. So. Und wenn Sie dann noch weitergehen wollen, das gibt ja heutzutage jetzt auch noch im Ernährungsbereich so ein paar, ich sag mal, zum Teil vielversprechende Berichte. Es gibt dazu keine großen Studien, muss man klar sagen, welche Ernährung möglicherweise sogar noch intensiver vor Krebs schützt. Ja, aber da ist ja dieses, haben vielleicht einige oder haben bestimmt viele schon gehört, ketogene Kost, ja.
Was bedeutet das? Können Sie das ganz kurz sagen?
Ja, ganz kurz heißt es, sie ernähren sich so, dass ein bestimmter Prozess im Körper in Gang kommt. Das ist die sogenannte Bildung der Ketonkörper. Diese Ketonkörper können Sie dann nachweisen im Blut und auch im Urin. Das heißt, das ist dann immer der Nachweis, dass die Ernährungsumstellung, diese ketogene Diät, erfolgreich war. Und die Basis dieser ketogenen Kost ist im Grunde genommen, dass sie sehr wenig Zucker und Kohlenhydrate essen.
Also nicht nur wenig, sondern sehr wenig. Das ist nochmal eine Steigerung.
Wenig, sehr wenig, ja. Unter 40 Gramm pro Tag, 30 bis 40 Gramm pro Tag. Und das im Grunde genommen sie essen Fett- und Eiweiß betont und Gemüse. So, auch nicht mehr alle Gemüse. Das ist eine Ernährung, die kann gut funktionieren. Es gibt auch super Rezepte dazu. Da würde man zum Teil gar nicht merken, dass das ketogen ist. So. Aber das ist ein recht großer Aufwand, den man da betreiben muss. Wir sprechen dann von einer intensiven Diät. Ja? Und unsere Erfahrungen sind so, dass intensive Diäten von den meisten Menschen eben immer nur kurzfristig gemacht werden, weil sie einfach doch so eine Einschränkung im täglichen Leben bedeuten, dass man nicht bereit ist, das fortzuführen. Und deswegen kann man das versuchen, aber meine Empfehlung ist immer so eine sogenannte moderate Diät oder eine moderate, die Ernährung moderat zu gestalten, also nicht zu streng.
Ja.
Und Logi ist ja quasi die Vorstufe zur ketogenen Diät. Ich hatte ja gesagt, weniger Zucker, aber nicht alles weglassen. Ja, ich kann dann mal mir was leisten. In meinen Augen tatsächlich dauerhaft die beste Variante. Für diejenigen, die noch weitergehen wollen, gibt es eben auch Möglichkeiten wie die ketogene Kost. So, aber man darf sich, also das ist nicht einfach, muss man einfach so sagen. Ich würde sagen, bei Logi, klar, auch das ist nicht einfach für den Alltag umzusetzen. Man muss sich Mühe geben, aber das geht. Bei Ketogen, das ist schon eine Herausforderung.
Ja.
So. Ne? Aber es gibt tatsächlich, also für diejenigen, die es interessiert, es gibt tatsächlich ja Einzelfallberichte, dass man damit das Wachstum eines Tumors tatsächlich aufhalten kann. Und das, wenn alle Stränge reißen, also wenn sonst die Schulmedizin sagt, wir kommen nicht mehr weiter. Ja, aber es gibt dazu keine größeren Untersuchungsstudien und es gibt nur Einzelfallberichte. Insofern ist das etwas, was schwierig ist, grundsätzlich zu empfehlen.
Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer und das ist ja auch genau das Ziel unserer heutigen Podcast-Folge. Wir sind jetzt nämlich auch schon am Ende angelangt und deswegen fand ich das auch eine ganz, ganz gute Schlussbotschaft. Also wir haben heute ganz viel darüber erfahren, was man begleitend tun kann, selbst auch mit Unterstützung zum Beispiel von MedPrevio über Sport, Bewegung und gesunde Ernährung. Einerseits um jemanden, der Krebs hat, zu unterstützen und auch präventiv darauf einzuwirken, dass man vielleicht gar nicht erst Krebs bekommt, weil ganz viel davon tatsächlich hausgemacht ist durch falsches Ess- und Bewegungsverhalten. Und das kann man ganz einfach vermeiden. Also das ist die frohe Botschaft. Und Was auch, glaube ich, ein guter Zungenschlag dabei ist, ist, dass man auch indirekt eine Verbesserung bespürt durch ein besseres Körpergefühl, durch mehr Selbstsicherheit, dass man durch die eigenen Aktivitäten das Gefühl hat, man kann etwas bewirken. Und das hilft ja letztendlich alles, um damit besser umzugehen. So wie wir es bei den letzten Folgen auch gemacht haben, auch wenn ich jetzt nicht wirklich eine Empfehlung von Ihnen erwarte, was tun bei Krebs, weil letztendlich unterstützen Sie nur. Aber vielleicht so ein Schlusswort zum Mut machen in zwei Sätzen, hätte ich gerne heute noch von Ihnen.
In zwei Sätzen, ja.
Gerne auch drei.
Ja, also was tun bei Krebs? Suchen Sie sich einen Arzt, dem Sie vertrauen, von dem Sie sich gut betreut fühlen und der die schulmedizinischen, die schulmedizinische Behandlung begleitet. Also einen Arzt Ihres Vertrauens. Und dann machen Sie das, was wir jetzt gesagt haben, Bewegung jeden Tag. Suchen Sie sich ein gutes Sportstudio, wo Sie sich gut aufgehoben fühlen und kümmern Sie sich um eine gute Ernährung, die richtige Ernährung. Das sollte Logi sein, eventuell vielleicht noch das eine oder andere, wenn Thema Leberfasten, ketogene Diät, aber Logi ist die Basis.
Hm. Okay.
Ja, war das kurz genug?
Das war kurz genug.
Ich hoffe, ich konnte die Hörer motivieren, aktiv zu werden.
Ich glaube es schon, weil ich glaube, dass ganz viele darin tatsächlich gefangen sind. Wenn ich mich jetzt selber so sehen würde, ich glaube, ich würde mit einer Diagnose auch erstmal in Schockstarre verfallen. Ich glaube, das geht ganz vielen so. Aber wir haben ja heute ganz viel darüber erfahren, dass es nicht so sein muss. Das macht Hoffnung, das ist gut. Und dafür haben wir unseren Podcast auch. Ich wollte noch mal kurz spoilern. In den kommenden Folgen werden wir uns noch mit den Themen Sportverletzungen, Cholesterin und Blutfette beschäftigen. Aber für heute möchte ich erst mal ganz herzlich Dankeschön sagen an Herrn Dr. Michel. Es war eine gute Folge und ich freue mich auf die nächsten.
Ja, vielen Dank, Herr Thiel. Ich freue mich auch. Bis bald.
Bis bald.
Das war die Sprechstunde. Der Gesundheits- und Präventionspodcast von und mit Dr. Philipp Michel. Für weitere Folgen zu Gesundheitsthemen besuchen Sie gerne unsere Website www.medpreview.de oder folgen Sie uns auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast Die Sprechstunde. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund!